Heute Morgen an unserem ersten Advent möchte ich gemeinsam mit euch die Verse 7 und 8 aus dem ersten Kapitel der Offenbarung studieren. Gemeinsam haben wir in unserer letzten Predigt vor 2 Wochen den Gruß des Apostel Johannes an die angeschriebenen Gemeinden, eigentlich an jeden, der die Offenbarung liest. Wir haben angefangen, diesen zu entschlüsseln und wir stellten fest, dass er in Vers 5 zum Beispiel, am Anfang des fünften Verses, darüber spricht, wer Jesus wirklich ist. Und dann in Versen 5, den letzten Abschnitt des Verses 5 bis 6, macht er uns als seine Leser darauf aufmerksam, was das vollbrachte Werk des Herrn Jesus ist, und in Vers 7 spricht er nun aber über das zukünftige Werk des Herrn Jesu. Ich lese den Vers, und wenn ihr eure Bibeln aufgeschlagen habt, ihr könnt gerne mitlesen, Vers 7. Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. So, dieser vor uns liegende Text ist eine Adventsbotschaft sondergleichen. Ja, Jesus kommt wieder. Die Frage ist, sind wir bereit? Sind wir bereit für sein Kommen? Und wir verstehen das im Zusammenhang der Heiligen Schrift, dass hier nicht von der Entrückung die Rede ist, sondern von dem zweiten sichtbaren Kommen des Herrn Jesu. Es wird ausdrücklich gesagt, jedes Auge wird ihn, Jesus Christus, sehen. Und das war ja bei dem ersten Kommen des Herrn Jesu nicht der Fall gewesen, das wissen wir. Nicht alle haben ihn gesehen. Hier ist auch nicht die Rede von dem Kommen des Herrn Jesu für seine Gemeinde. Bei der Entrückung werden nicht alle Menschen den Herrn Jesus Christus sehen, sondern nur die Gemeinde, die zu der Gemeinde des Herrn Jesu gehören. Der von uns gelesene Text versichert uns aber, dass bei dem Kommen Jesu, von dem Johannes hier spricht, ja, es keine Ausnahmen geben wird. Jeder Mensch wird Jesus sehen. Nun, diese Wahrheit, dass Jesus wiederkommt, ist ja nichts Neues. Oder sollte für uns nichts Neues sein? Die Propheten sprechen davon. Ich lese eine Prophetie aus Sacharja 14, Vers 4. Der Prophet Sacharja schreibt, stehend unter der Leitung des Geistes Gottes, und seine Füße werden stehen zu der Zeit auf dem Ölberge, der vor Jerusalem liegt, gegen Morgen, zum Westen hin. Interessanterweise haben wir letzten Mittwoch genau darüber gesprochen. Aber ich lese die Stelle weiter. Und der Ölberg wird sich mitten in 2 Spalten von Anfang bis zum Niedergang, sehr weit voneinander, dass sich eine Hälfte des Berges gegen Mitternacht und die andere gegen Mittag geben wird. Uns wird sogar gesagt, wie diese Spaltung des Berges stattfinden wird, in welche Richtung. Das ist faszinierend. So präzise ist die Prophetie. Wir würden denken, naja, welche Rolle spielt es? Es spielt eine Rolle, weil die Propheten es erwähnen. So, die Propheten sprechen von der Wiederkunft Jesu Christi. Jesus selbst sagt zum Beispiel in Matthäus 24, Vers 29 und 30 folgendes. Er sagt, alsbald aber nach der Drangsal jener Tage. So, hier wird uns ganz klar aufgezeigt, indem, wie Jesus das sagt, wann diese Wiederkunft, sichtbare Wiederkunft Jesu stattfinden wird. Nach der Drangsal jener Tage. Wir wissen genau, wovon die Rede ist. Wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen in dem Himmel erscheinen. Und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit Macht und großer Herrlichkeit. Und ihr Lieben, das ist etwas ganz, ganz Wunderbares, was die Heilige Schrift uns versichert und was wir gerade auch in dem Gruß des Apostel Johannes an die Gemeinden lesen. Und eigentlich ist es sehr einfach zu verstehen, was der Text sagt, was uns hier vermittelt wird. An einem bestimmten Punkt in der Zukunft wird Jesus wiederkommen, sichtbar für alle Menschen. Ganz einfach. Und doch gibt es heute noch genug Menschen, die allerhand Unfug im Zusammenhang mit der Wiederkunft Jesu behaupten. Die meisten von uns wissen wahrscheinlich, dass die Zeugen Jehovas zum Beispiel, sie lehren, sie sagen, dass Jesus 1914 unsichtbar auf die Erde schon zurückgekommen ist und nun als König regiert, und zwar durch die Wachturmgesellschaft, die ihren Hauptsitz dann in New York hat. Ja? Das ist nicht, was die Bibel sagt, dass Jesus unsichtbar wiederkommen wird und dann unsichtbar auch aus irgendeinem Häuserkomplex in New York regieren wird. Die Bibel sagt, Jesus wird wiederkommen in der Weise, dass jeder ihn sehen wird. Und manche sagen sich, hier haben wir aber ein Problem. Wie können diejenigen, die Jesus gekreuzigt haben, denn davon ist hier die Rede, die ihn durchstochen haben, wie können sie ihn sehen? Die leben ja gar nicht mehr, die sind tot. Nun, das Durchstochen haben bezieht sich auf die Nation Israel. Und ich werde das erklären, wir haben eine wunderbare Parallelstelle dazu aus dem Alten Testament. Es bezieht sich auf die Nation Israel, auf die Juden und nicht unbedingt jetzt auf die römischen Soldaten, die tatsächlich die Nägel durch die Hände und die Füße des Herrn Jesu getrieben haben. Die meisten Juden, auch heute noch, verneinen, dass Jesus der Messias ist. Aber an diesem Zeitpunkt, von dem das Wort Gottes spricht, dass Jesus kommt, wenn er kommt, auf den Ölberg, ja, dann werden sie, auch die Juden in besonderer Weise, ihn sehen und die Nägel male oder an den Nägel malen erkennen, wer derjenige ist, der gekommen ist. Ja? Sie haben ihn abgelehnt. Viele lehnen ihn heute noch ab. Und in dieser Weise können wir auch das Wort verstehen, sie haben ihn durchstochen, sie durchstechen ihn immer noch, sie kreuzigen ihn immer noch, weil sie ihn ablehnen als den Messias. Und hier ist die Parallelstelle, auf die ich uns vorher hingewiesen habe, wie der Zacharia. Zacharia 12, Vers 10, hört mal genau hin, wie Zacharia das ausformuliert. Er sagt, und ich werde über das Haus Davids, hier spricht Gott, ja, und ich werde über das Haus Davids und über die Bewohner von Jerusalem den Geist der Gnade und des Flehens ausgießen. Und hört mal hin, was jetzt gesagt wird. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und werden über ihn wehklagen, gleich der Wehklage über den Eingeborenen, und bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich über den Erstgeborenen Leid trägt. So das Durchbohrt haben hier in Zacharia 12, Vers 10, bezieht sich auf wen? Es bezieht sich, wenn wir den Zusammenhang beachten, auf das Haus Davids, auf die Bewohner Jerusalems. Ja? Und welche Menschen sind das? Das sind Juden. So, sie werden den sehen, den sie tatsächlich ans Kreuz gebracht haben und so lange verleugnet haben als Messias. Und sie werden in Buße sich zu ihm wenden. Das ist das, was Zacharia 12 hier versichert. Aber unsere Passage spricht nicht nur von Israel, sondern von anderen ungläubigen Menschen. Wenn gesagt wird, und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen, alle Geschlechter der Erde. So Israel und die Heiden werden in unserem Text, werden in diesem Gruß des Johannes, wie so oft in der Bibel, in dieser Weise auch auseinandergehalten, unterschieden. Ja? Und das entdecken wir sehr oft in der Heiligen Schrift, dass die Juden und die Heiden voneinander getrennt angesprochen werden. Außer, wie ich das sehe, wenn es um die Gemeinde geht. Da ist weder ein Jude, da ist weder ein Heide und so weiter. Wir erinnern uns. Und auch das hat eine Bedeutung, ja, dass die Juden und auch die Heiden separat angesprochen werden, auch an dieser Stelle, aber wir wollen ein anderes Mal dazu mehr sagen. Aber das ist das zukünftige Werk, auf das uns Johannes hier aufmerksam macht, ja, im Zusammenhang mit Jesus. Jesus kommt für alle sichtbar, um sein Reich auf dieser Erde aufzurichten. Und all dieses Lehren, dass Jesus unsichtbar gekommen ist, dass er unsichtbar durch irgendeine Gesellschaft nun hier auf dieser Erde regiert, es ist nicht das, was die Bibel sagt. Und nun spricht Johannes in Vers 8 über die Souveränität Jesu. Wir lesen, ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr, Gott, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Das Alpha und das Omega, wir wissen das, ist der erste und der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets. Und der Hinweis der gebrauchten Illustration, des gebrauchten Bildes ist der folgende. Jesus als Gott ist der Anfang aller Dinge und das Ende aller Dinge. In anderen Worten gesagt, ist Jesus derjenige, um den sich alles dreht. Ja? Er ist der Mittelpunkt des Universums, er ist der Mittelpunkt, das Zentrum der Geschichte. Nicht umsonst haben wir, ich sag mal für die längste Zeit, heute denken sich die Menschen allerhand aus, die Zeit in der Weise berechnet, die Zeit vor dem Kommen Jesu Christi, ja, before Christ, BC und dann nach Christus. Ist kein Zufall, kein Zufall. Jesus ist der Mittelpunkt des Universums. Nach Kolosser 1, Vers 16 ist Jesus der Schöpfer des Universums. Und ihr Lieben, nicht nur der Schöpfer des sichtbaren Universums, der sichtbaren Welt, sondern auch der Schöpfer der unsichtbaren Welt, der geistlichen Welt. Nach Kolosser 1, Vers 17 ist Jesus ebenso auch der Erhalter des Universums. Und die Offenbarung 5, Vers 9 versichert uns, dass Jesus der Erlöser ist. Jesus ist die Hauptsache. Es ist interessant, dass manche, die sich Christen nennen, ein absolut falsches Verständnis über Jesus Christus haben, kaum etwas mit Jesus anfangen können. Sie können über Gott reden, allgemein, kein Problem, sobald die Rede auf Jesus Christus kommt, kommen sie in Stocken. Ja, weil sie eben kein richtiges Verständnis dazu haben, wer Jesus Christus wirklich ist. Warum haben sie kein richtiges Verständnis? Erstens, weil sie nicht wiedergeboren sind und zweitens, weil sie die Bibel nicht lesen. Ihr Lieben, jemand, ein Mensch, der wiedergeboren ist, der wird ganz genau verstehen, wer Jesus Christus ist. Wie kann ich das behaupten? Ganz einfach. In der Wiedergeburt wird uns der Heilige Geist gegeben, sagt uns die Heilige Schrift. Und Jesus selbst sagt zu dem Dienst des Heiligen Geistes Folgendes in Johannes 15, Vers 26. Wenn aber der Sachwalter oder Fürsprecher oder Tröster, der Heilige Geist, den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der wird von dem Vater ausgehen und er wird von mir zeugen. Wo wird dieser Heilige Geist zeugen, in dem Menschen, in dem er lebt. So, der Heilige Geist, wenn er uns in uns lebt, wird in uns Jesus verherrlichen. Wir werden mehr von Jesus wissen wollen. Wir werden mehr diesen Jesus lieben wollen. Wir werden es nicht abwarten können, dass er wiederkommt, weil wir doch ganz genau verstehen, wer Jesus Christus ist. Und, ihr Lieben, ich muss bekennen, ich lasse mich ablenken. Ich lasse mich ablenken von Jesus. Da sind im Dienst manche Dinge, ich muss das noch tun, ich muss mich dafür noch vorbereiten, ich muss den besuchen und dieses. Und ich vergesse, die Gemeinschaft mit meinem Herrn Jesus Christus zu pflegen. Ich lasse mich ablenken. Da ist das Drumherum des Lebens, was mich oft genug von Jesus Christus ablenkt. Ja, das darf nicht sein. Jesus ist das Wichtigste aller Dinge. Er ist das Wichtigste meines Lebens. Überlegen wir einmal, was würde noch wirklich eine Rolle spielen, wenn Jesus gerade jetzt kommt? Gerade jetzt. Spielt dann das eine Rolle, dass das Bayern München gestern gewonnen hat gegen Werder Bremen? Obwohl sie die letzten Spiele alle vergeigt haben, verspielt haben? Nein! Spielt keine Rolle. So, die Frage heute Morgen ist, gerade auch bevor wir zum Abendmahl kommen, das Abendmahl feiern, wer ist Jesus Christus für uns? Das ist die wichtigste Frage überhaupt. Jesus Christus muss unser Heiland sein. Jesus Christus muss unser Herr sein, unser König. Wenn er das nicht ist, wird er unser Richter sein. Das ist, was die Heilige Schrift uns versichert. So, wir feiern heute an diesem ersten Advent gemeinsam das Abendmahl. Das ist passend, sehr, sehr passend. Abendmahl ist immer passend für uns als gläubige Menschen, als Menschen, die zu Jesus gehören. Aber wir sehen, der Abendmahlstisch ist vorbereitet. Wir wissen um die Bedeutung des Abendmahls. Das Einzige, was wirklich noch stimmen muss, ist unsere Beziehung zu dem Herrn Jesus Christus. Und das ist etwas, was niemand für uns machen kann, bewerkstelligen kann. Ja, wir sind dafür selbst verantwortlich. Wir müssen selbst zu Jesus in Buße kommen. Wir müssen ihn bitten, dass er uns reinigt. Wir müssen darum ringen, dass Jesus tatsächlich für uns das Wichtigste ist. Ja, und möge der Herr es uns schenken, dass unsere Beziehung zu dem Herrn Jesus Christus tatsächlich etwas Lebendiges, etwas Herrliches, etwas Segensreiches ist, weil wir ganz genau wissen, er ist mein Herr, er ist mein König, er ist mein Heiland, er ist immer bei mir, er hat es ja selbst versprochen. Amen.